Guten Morgen miteinander. Es ist schön, wieder bei euch zu sein und wir hören Gottes Wort. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir das 13. Kapitel. Das ist in eurer Bibel 13, die Seite 13. 1. Mose Kapitel 13. Hört auf Gottes Wort. Ich lese es im vollen Vertrauen, dass dieses Wort sie euch verändern wird, zum Segen, aber auch zum Fluch. 1. Mose 13. Seite 13. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinem Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ein Kompromiss, so ist es lexikalisch definiert, ist eine von allen beteiligten Personen akzeptierte Lösung, zu der man sich durch gegenseitige Zugeständnisse, gelangt. Wie ihr meinem Dialekt anhört oder meiner Sprache, komme ich aus der Schweiz und wir Schweizer gelten als Volk der Kompromisse. Unsere helvetische Identität ruht von alters her auf vielen verschiedenen Ausgleichen. Zum Beispiel der Ausgleich zwischen Berg und Tal. Der Ausgleich zwischen Stadt und Land, dem Ausgleich zwischen den Sprachen, wir haben vier Landessprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch, Romansch, dem Ausgleich auch zwischen Katholiken und Protestanten und nicht zuletzt dem Ausgleich zwischen Einheimischen und Einwanderern. Wenn ich nun von meinem eigenen Land ins Nachbarland gucke und wir Schweizer gucken ab und zu drauf, nicht so häufig, aber ich tu's, dann sehe ich, dass auch ihr, euer Volk, dabei seid, um zu ringen um eure Regierung. Das habe ich mitbekommen. Und dass es bei diesem Ringen, dem sehr lang anhaltenden Ringen, auch um Kompromisse ging, ein gewichtiger Zankapfel, so habe ich es gelesen, so habe ich es mitbekommen, ist die geplante Streichung des Werbeverbots für Abtreibung. Und ich glaube, hier geht es um die Erreichung eines vordergründigen Ziels auf Kosten wichtigerer Güter. Das ist eine andere Form von Kompromiss. Ein fauler Kompromiss, sagen wir dem. Diese Tragik, die sich auf politischer Ebene abspielen kann, die kann sich auch im persönlichen Leben abspielen. Und ich zoome heute mit meiner Kamera auf eine Person, die vor circa 4000 Jahren im heutigen Irak gelebt hat und von dort dann nach Palästina gezogen ist. Es handelt sich um den Neffen des berühmten Abraham. Neben der Schilderung, so in dem ersten Buch Mose, geht er eigentlich fast vergessen. Es ist der Lot. Die Bibel zeichnet ein sehr klares Bild von ihm. Er spielt eine gewichtige Rolle und wir werden gleich sehen, auch eine ganz eigene. Ich werde heute entlang den Hauptstellen aus dem ersten Buch Mose diese Schilderung aufgreifen und versuchen, sie uns auch zu entfalten. Dies tue ich in mehreren Schritten. Der erste Schritt wird darin bestehen, in drei Etappen diese Biografie näher anzugucken. Und zwar drei Etappen. Der Beginn, die Weichenstellung und die Folgen eines Kompromisses. Der Beginn, die Weichenstellung und die Folgen eines Kompromisses. Nachdem ich das getan habe, werde ich vier Bereiche ansprechen. Für unser Leben, wo ich mich eingeschlossen, anfällig sind für Kompromisse, für faule Kompromisse, um uns dann zum Schluss dem Gegenbild von Christus zuzuwenden. Darum habe ich diese Predigt überschrieben, oder ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Die gequälte Seele. Wenn wir das Neue Testament nicht hätten, könnte ich nicht mit dieser Klarheit über das Leben Lots predigen. Ich lese Ihnen nochmals die Verse vor aus dem 2. Petrus 2, die Verse 7 und 8. Aus dem Neuen Testament wird hier ein klärender Blick auf das Leben Lots geworfen. Und den brauchen wir, um nachher die einzelnen Dinge, die im ersten Buch Mose geschildert werden, besser zu verstehen. Wir lesen nochmals die Verse 7 und 8 von 2. Petrus 2, das ist Seite 1282. Da lesen wir, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, Vers 6, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Es geht mir nachher auf das erste Buch Mose, nur ganz kurz zu diesen Versen. Dreimal wird hier betont, Lot war ein Gerechter. Dreimal wird es in diesen beiden Versen gesagt. Gott hatte ihn gerettet. Er war darum ein Gerechter. Und es wird zweimal in diesen Versen auch betont, dass dieser gerechte Lot durch seinen Lebensstil andauernd geplagt war. Es steht, er quälte seine Seele. Das müssen wir gut im Kopf behalten, wenn wir jetzt uns diesen Schilderung, dieses Porträts aus dem Alten Testament zuwenden. Wir schauen uns diesen Kompromiss und das, was dazu geführt hat, dass er sich Tag für Tag, so steht es auch im Griechischen, Tag für Tag quälen musste, wie er in diesen Zustand gekommen ist. Nicht ganz angenehm. Und gleichzeitig sehr realistisch, es ist Gottes Wort. Gottes Wort zeichnet kein überhöhtes Bild von uns und das führt uns dann auch zu Christus. Darauf komme ich noch. Drei Dinge habe ich gesagt, werde ich anschauen. Zuerst der Beginn. Erstens der Beginn. Wo hat der Kompromiss begonnen? Und das ist auch die Anwendung. Geh zurück zum Anfang. Geh zurück zum Anfang. Wie hat es denn angefangen? Wo ist die erste Stelle, wo wir über Lot lesen? Das ist 1. Mose 11, Vers 31. Das ist auf Seite 12. Da steht von einem ganz erstaunlichen Entscheid, nämlich, dass eine Sippe, die damals in Ur in Chaldäa wohnte, in einer sehr behüteten, guten, wohlhabenden Umfeld, dass sich ein Teil einer Sippe entschlossen hat, nicht entschlossen, sondern von Gott den Ruf bekommen hat, herauszugehen aus diesem behüteten Umfeld. Und da steht in 11, Vers 31, und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Haran, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa. Da wird er das erste Mal erwähnt. Und das zweite Mal steht in Kapitel 12, Vers 5, die zogen dann aus von Ur in Chaldäa, sie zogen hunderte von Kilometern weiter nach Haran, und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass sie nach diesem Zwischenhalt, nachdem dann der Vater Abrahams gestorben ist, dann nochmals weitergehen bis nach Palästina, und da steht in 12, Vers 5, und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihr Habe, die sie erworben hatten, und sie zogen dann eben nach Palästina. Das Erste, was wir von Lot hören in der Bibel, ist was ganz Banales, was ganz Simples. Lot ist einfach mitgegangen. Ne? Lot ist einfach mitgegangen. Das war ganz normal damals. Also es war nicht normal, dass eine Sippe aus ihrem eigenen Umfeld rausging. Das hatte mit dem Ruf Gottes an Abraham zu tun. Aber es war ganz normal, dass sich Lot angeschlossen hat. Lot war einer, der einfach mitging. Das war der Beginn. Das ist der Beginn. Geh zurück zum Anfang. Und ich glaube, viele Menschen leben so, wenn ich mit Menschen rede, sie gehen einfach mal mit. Wir sagen nichts Schlechtes dran. Ne? Sie gehen einfach mal mit. Und wenn du sie fragst, warum du genau mitgehst, dann sagen sie, das ist einfach so. Ich glaube, wenn man mit Lot ein Interview geführt hätte, hätte er genau diese Antwort gegeben. Ich bin einfach mitgegangen. So hat's begonnen. Also der erste Punkt ist, geh mal zurück zum Anfang. Der Anfang in der Bibel wird Lot geschildert, dass er einfach mal mitgegangen ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, achte auf die Weichenstellung. Achte auf die Weichenstellung. Von dieser Weichenstellung haben wir vorher im Text gelesen, im 13. Kapitel. Lot ist mitgegangen. Lot ist nicht nur nach Haran gegangen und nachher nach Palästina, sondern er ist auch mit Abraham wieder mitgegangen, als er einen Ausflug nach Ägypten machte. Kein so schönes Kapitel im Leben von Abraham. Und er ist auch mit Lot aus Ägypten raufgezogen. Er ging einfach mit. Und was war dann die Ausgangslage im 13. Kapitel? Wir haben es zusammen gelesen. Steigender Wohlstand. Den ging es blendend. Die hatten jede Menge Besitz, so viel Besitz, dass das Land sie nicht mehr beide zusammen ertrug und es Streit gab zwischen den Angestellten, zwischen den Dienern der beiden sozusagen nicht Grundbesitzer, aber Herdenbesitzer. Lot war nicht nur einer, der mitging, sondern Lot wurde dadurch, dass er mitging, zum Profiteur. Lot war ein Profiteur. materiell hat er unglaublich einen guten Zug gemacht, durch das er einfach mitgegangen ist. Aber wir lernen im Leben von Lot, du kannst nicht dauerhaft geistlich auf Kosten von anderen leben. Niemand von uns kann geistlich gesehen dauerhaft auf Kosten von anderen leben. Das Problem, oder wo sich zugespitzt hat, war nicht, dass sie zu wenig hatten. Das denken wir oft. Das Problem ist, wenn wir zu wenig haben. Nein, das Problem im Leben von Lot war, dass sie zu viel hatten. Spricht das nicht auch zu uns? Das Problem akzentuiert sich am zu viel. Johannes Calvin hat zu diesem Kapitel geschrieben, den guten Satz. Er sagt, in Bezug auf die Entscheidung, die dann Lot getroffen hat, es ist schwerer, bei stolzen und verkehrten Leuten zu wohnen, als mit einem unfruchtbaren Boden zu ringen. Es ist schwer, bei stolzen und verkehrten Leuten zu wohnen, als mit einem unfruchtbaren Boden zu ringen. Was meinte er damit? Lot wurde vor eine Entscheidung gestellt von Gentleman Abraham. Er sagte, wähl dir bitte aus, wohin du gehen willst. Und Lot, sehen wir in Vers 10, das ist ganz eine entscheidende Stelle. Lot hob seine Augen auf, seine Augen leuchteten. Jetzt ist nicht mehr Lot der Mitläufer, sondern jetzt ist die Weichenstellung gekommen. Jetzt ist er daran zu wählen. Jetzt plötzlich ist er gefordert in seiner Entscheidung. Er hebt seine Augen auf und sagt, was? Ich darf wählen vor dem Eltern? Das war eigentlich ganz unüblich. Ganz aufgeregt sah er um und er erblickte ein wunderbares Stück Land, wo wir sagen können, eigentlich müsste man businessmäßig, wenn man einen guten Business Case erstellt, unbedingt dorthin ziehen. Da sagt er, genau dorthin gehe ich. Und was ich aber erste Wahl, klar, dann steht, und das steht auch im Hebräischen so, darum erwählte sich Lot, Vers 11. Da erwählte er sich. Plötzlich ist er nicht mehr der, der mitlief, sondern jetzt war er vor die Wahl gestellt. Das war eine ganz wichtige Weichenstellung seines Lebens und wir werden sehen, das war die Weichenstellung seines Lebens schlechthin. Er wählte sich diese Jordan-Ebene aus und der Mose, der das geschrieben hat, wir gehen davon aus, dass Mose auch das erste Buch geschrieben hat, der fügt ganz wichtige Dinge hinzu. Er sagt nämlich, dass dieses Land, was er erwählt hat, so ausgesehen hat wie der Garten Eden, von dem muss oft erzählt worden sein, das war paradiesisch. Und das Zweite ist, es war wie das Land Ägypten. Dorther, wo sie gerade erst gekommen sind, also der Lot hatte schon einiges mitbekommen, wenn er in den Zelten Abrahams zugegen war. Und jetzt in diesem Moment kommen ihm diese Bilder rauf und sagen, ja genau, Paradies, haben wir doch immer wieder so herrliche Geschichten gehört. Und Ägypten, da war auch ganz eine gute Zeit, da habe ich performt. Und jetzt, ich gehe dorthin. Das machte seine Entscheidung aus. Jeder Kompromiss hat einen Beginn und jeder Kompromiss hat ganz wichtige Weichenstellungen. Das merke ich immer wieder in Beratungsgesprächen. Ich arbeite mit Führungskräften, ich gehe immer wieder zurück an den Beginn und ich gehe an Weichenstellungen. Was mir immer wieder auffällt, ist, die Menschen können mir in einer Sekundenbruchteilen sagen, wann diese geschehen sind, im Rückblick. Das ist ganz präsent. Jeder Kompromiss hat einen Anfang, jeder Kompromiss hat eine Weichenstellung, Lot traf sie und der Rest der Schilderung des Lebens von Lot ist nur noch der dritte Punkt, nämlich drittens, bedenke die Konsequenzen. Also das erste war, geh zurück zum Anfang. Das zweite ist, achte auf die Weichenstellung und das dritte ist, bedenke die Konsequenzen. Wie ging das weiter? Wir lesen, dass Lot im Vers 12, Kapitel 13, Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Der Entscheid war an einem Tag gefällt worden. Blitzartig war Lot klar, wohin er aus seiner Sicht am optimalsten gehen wollte. Das war in kurzer Zeit gefällt. Und die Folgen davon, von diesem Entscheid, dauerten für den ganzen Rest des Lebens an. Das ist schon krass, ne? Und da wollen wir jetzt etwas näher hinschauen, wie es weitergegangen ist. Ich führe Sie jetzt durch eine Stelle im 14. Kapitel noch und einige Stellen im 19. Kapitel, was weiter von Lot steht. Was waren dann die Folgen? Was waren die Folgen der Entscheidung? Die erste Folge, die wir registrieren können, ist ein Warnschuss. Ein Warnschuss. Das ist die erste Folge. Im 14. Kapitel lesen wir in Vers 12, im 14. Kapitel lesen wir von einem Krieg zwischen verschiedenen Stadtkönigen. Und in diesem Krieg war dann auch Sodom und Gomorra, die Städte waren da verwickelt, wo Lot, so steht es im 14. Kapitel, nicht mehr nur seine Zelte bis nach Sodom aufgeschlagen hatte, sondern dort Wohnsitz nahm. In 14, Vers 12 lesen wir, dass infolge dieses Krieges die Feinde Lot mitnahmen. Sie nahmen auch Lot mit sich, 14, Vers 12, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, merken Sie diese Anmerkung von Mose auch hier, und sie zogen davon. Das war der Warnschuss. Lot wohnte im besten Land und wurde verwickelt in einen Konflikt, der sich zwischen diesen Stadtkönigen abspielte, und er geriet in Gefangenschaft. Wir wissen nicht genau, was er in dieser Gefangenschaft erlebt hat, da berichtet die Bibel nichts davon. Wir wissen aber, dass Gott ihn durch seinen Onkel Abraham aus dieser misslichen Lage befreit hat. In Vers 16 steht, dass er, das ist Abraham, der dann in Lot befreit, und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Also das Erste, was uns geschildert wird, wenn wir die Folgen und die Konsequenzen denken, ist ein Warnschuss. Ein Warnschuss, der an die Adresse Lots ergangen ist. Abraham hat ihn gerettet und wieder zurückgebracht. Und wir können sagen, wer auf dem Weg eines falschen Kompromisses ist und nicht auf den ersten Warnschuss achtet, den Gott schickt, und Lot war ein Gerechter, Gott hat ihn zu sich gezogen, der fängt oft den nächsten Schuss ein. Und so ist es dann auch gekommen. Wir gehen zu Kapitel 19, das ist auf Seite 18. Und ich fordere Sie auf, lesen Sie in dieser Woche für sich auch mal das 19. Kapitel sorgfältig durch. Ich zoome jetzt auf einzelne Stellen in diesem 19. Kapitel. Also wir sehen, Lot hat eine Entscheidung getroffen für die wirtschaftlich beste Option. Er hat sich dann irgendwie assimiliert, er wohnte dann in Sodom, wurde verwickelt in einen Krieg, von Abraham rausgerissen, Warnschuss gehört, weiter in Sodom gewohnt, und in Kapitel 19, Vers 1 steht dann, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Zwei Engel wurden ausgesandt, um Sodom zu verderben. Und dann steht, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Wir sehen hier einen dritten Schritt. Zuerst steht, er hat seine Zelte aufgeschlagen bis Sodom. In Kapitel 14 haben wir gelesen, er wohnte in Sodom. Und jetzt lesen wir, er saß unter dem Tor. Das heißt, er hatte sogar eine öffentliche Funktion inne, irgendein Amt sogar. Das heißt, er ist aufgestiegen, er hat auch innerhalb von Sodom Karriere gemacht. Interessanterweise kommen die beiden Engel gerade dazu, wo Lot in Sodom eben am Eingang ist. Und Lot in großer Gastfreundschaft, ganz ähnlich wie Abraham im Kapitel zuvor, das ist sehr spannend, die beiden Kapitel zu vergleichen, empfängt diese beiden Männer und führt sie nach dem Gastrecht in sein Haus. Und sie kommen dann zu ihm und dann geschieht ganz Furchtbares. Ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen und ausführen, es geschieht ganz Furchtbares. Die Nacht kommt heran und bereits im 13. Kapitel hatte ja der Schreiber gesagt, die Sodomiter waren große Sünder vor dem Herrn. Jetzt werden wir ganz konkret konfrontiert, ja, inwiefern sie denn große Sünder waren. Es klopfte, es schlug an die Tür und die Sodomiter kamen und sagen, gib uns die beiden Fremden, die zu dir gekommen sind, wir wissen, es waren zwei Engel, gib uns die heraus, damit wir sie die ganze Nacht vergewaltigen. Das war der Anspruch der Stadtbewohner an diesen Lot, dass er seine beiden Gäste herausgeben sollte. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutete für Lot, als quasi als Gastgeber, als Gerechter, der seine Seele schon oft gequält hatte, nun in einem solchen, ich würde sagen, Inferno konfrontiert zu sein in jener Nacht. Wir sehen also, wer erfolgreich ist, muss sich nicht zwangsläufig mit Gottes Wohlgefallen verknüpfen. Manchmal machen wir zu schnell diesen Zusammenhang. Wenn es jemandem gut geht, dann muss es Gott wohlgefällig sein. Das merken wir schon in der ganzen Geschichte von Lot, das stimmt nicht. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Vielleicht einen indirekten manchmal, aber keinen direkten. Wir sehen das ganz deutlich im Leben von Lot. Er kam in eine unglaublich schwierige Lage. Und Lot ist dann ganz verzweifelt und bietet, und das ist auch ganz verrückt, er bietet dann als Ersatz für die beiden Gäste, bietet er die beiden eigenen unverheirateten, oder ich weiß nicht, ob sie schon verheiratet waren, das ist nicht ganz klar, die beiden Töchter an, dass er sie zur Vergewaltigung freigegeben hätte. Er bietet die beiden Töchter an, die beiden Engel bewahren dann Lot vor diesen furchtbaren Entscheid umzusetzen. Sie schlagen die Männer mit Blindheit. Das lesen wir alles in diesem 19. Kapitel. Und ich möchte jetzt auf einige Stellen zoomen. Ich habe nur den Hintergrund jetzt etwas erhellt, den düsteren Hintergrund, um jetzt zu verstehen, was da in Lot abgehen musste. Wir sehen in Kapitel 19, Vers 9, dass Lot versucht, seine beiden Töchter anzubieten, und dann sprechen die Bewohner von Sodom etwas ganz Wichtiges. Das hat mich tief getroffen, als ich das wieder gelesen habe. Die Einwohner von Sodom sprechen zu Lot, sie sagen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Dies ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Das muss ein Moment gewesen sein, der Lot durchs Herz fuhr. Was sagten diese Leute? Sie sagten nichts anderes: Du bist wir sagen auf Schweizerdeutsch, ein fremder Fötzel. Du gehörst nicht zu uns. Du willst zwar so sein wie wir, aber du gehörst nicht zu uns. Das haben sie in diesem entscheidenden Moment gesagt. Und ich glaube, genau das ist ja das Krasse. Wer ein Gerechter ist, wen Gott gerecht gemacht hat, der ist nicht von ihnen. Wir sind nicht von den anderen. Auch wenn wir uns noch so anpassen, und das kam genau in dieser entscheidenden Nacht zum Vorschein. Sie sagen: Du bist nicht von uns und du wirst jetzt einen Richter spielen, denkst du. Es ging noch weiter. Nicht nur musste er hören, der Lot, dass er trotz aller Integrationswilligkeit, trotz allem Erfolg nicht zu ihnen gehörte, er muss noch etwas feststellen: Auch seine eigene Familie hat Schaden gelitten durch den Kompromiss, den er getroffen hat. Wir lesen Vers 14, dass Lot dann mit seinen Schwiegersöhnen redet, und die Engel haben gesagt: Komm, geh zu deinen Schwiegersöhnen, geh zu seiner Familie und sag ihnen, wir müssen schnell raus in dieser Stadt, Gott wird diese Stadt zerstören. Und was sagen seine Schwiegersöhne im Vers 14 am Schluss? Er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Nicht nur war es so, dass Lot seine gerechte Seele quälte, nicht nur war es so, dass er dann erfahren musste, dass er sowieso keiner von den Sodomitern war, dass er sowieso nicht innerlich zu ihnen gehörte, er musste auch noch erfahren, dass seine eigenen Schwiegersöhne ihn auch nicht ernst nahmen. Das ist wohl hart. Das ist etwas vom Herzen, was ich mir vorstellen kann. Wenn jemand aus seiner eigenen Familie sagt: Du gehörst übrigens, dich können wir nicht ernst nehmen. Dich können wir nicht ernst nehmen. Das sagten sie ihm. Sie blieben dort. Er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Wir sehen, dass die Schwiegersöhne spotten, dass die Bewohner ihm sagen, er gehört nicht zu ihnen. Und wir sehen noch etwas in Vers 16, etwas ganz Charakteristisches für jemanden, der sich auf einen Kompromiss eingelassen hat. Es steht von Lot: Als er aber noch zögerte, auch diese Formulierung ganz typisch, selbst in dieser absolut katastrophalen, infernalischen Situation, in der Lot steckte, was machte er? Sagte er, vielen Dank, dass er mir retten kommt. Ich gehe so schnell wie möglich die Hauptstraße raus, danke. Nein, es steht, er zögerte mitzugehen. Noch hier merken wir, er kann sich kaum lösen aus diesem Umfeld hinaus. Ja, es kommt noch krasser. Als er dann herausgefunden hatte aus dieser Stadt, kaum waren sie draußen, kehrte er sich um zu den beiden Engeln und sagte in Vers 19, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte und sie ist klein. Ach, lass mich doch dahin fliehen, ist sie nicht klein. Was macht hier Lot? Nicht nur hatte er sich äußerste Mühe, sich aus diesem Umfeld zu lösen, auf das er sich eingelassen hatte. Von außen denkt man, nee, Lot, bist du wahnsinnig. Aber von innen, die innere Logik sah ganz anders aus. Er konnte sich kaum lösen. Und als er dann draußen war, sagte er, bitte, bitte nicht aufs Bergland, sondern gleich in eine Nachbarstadt. Ich kann diese Gegend nicht verlassen. Ich gehöre irgendwie hierhin. Und trotzdem ja nicht. Ne? Ganz krass. Also wir sehen, nicht nur, dass er keiner von ihnen war. Wir sehen nicht nur, dass es Folgen hatte für seine Familie, sondern wir sehen auch, dass wer seine Seele an eine falsche Sache gehängt hat, kaum mehr davon loskommt. Und das Krasse, was ihr vielleicht schon gehört habt, geschieht da mit Lots Frau in Vers 26. Das ist wohl der Höhepunkt. Sie sollte sich nicht zurückkehren, nicht umkehren. Und dann steht in Vers 26, Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Der Kompromiss hatte nicht nur für die Seele von Lot Konsequenzen, Sünde hat nicht nur Konsequenzen für mich selbst, das erlebe ich immer wieder als Vater von 5 Söhnen ganz hautnah, sondern es hat immer auch Konsequenzen für die, die um mich herum sind. Das demonstriert Lot ganz eindrücklich. Sünde hat immer soziale Konsequenzen. Sünde ist nie etwas, was nur in mir drin stattfindet. Natürlich fand ein Kampf in ihm drin statt, aber es blieb nicht bei diesem Kampf. Es betraf seine Familie, seine Frau. Das ist wohl eine der krassesten Stellen der ganzen Bibel überhaupt. Das heißt, die eigenen Nächsten erlitten Schaden durch diesen Kompromiss. Und Lot selber, obwohl er alles durchlebte und durch dieses Auf und Ab dieser Nacht ging, dankbar war für die Rettung, er wollte am Schluss im Nachbarstädtchen Zoar bleiben. Er konnte sich nicht richtig herauslösen. Schon krass. Calvin hat geschrieben, es entspricht der Natur des Menschen, dass sie lieber in der Hölle als im Himmel ihr Heil suchen, solange sie, und jetzt kommt das Wichtige, ihrem eigenen Empfinden folgen. Es entspricht der Natur des Menschen, dass sie lieber in der Hölle als im Himmel ihr Heil suchen, solange sie ihrem eigenen Empfinden folgen. Und genau das war ja die auf den ersten Blick sehr ansprechende, aber doch gefährliche Fährte, der Lot bis zum Ende gefolgt ist. Wie endet die Geschichte? Lesen Sie dieses 19. Kapitel durch diese Woche oder auch vielleicht schon heute. Es endet das Kapitel oder das Leben und die Schilderung des Lebens von Lot endet in einer Höhle, in einer dunklen Höhle. Und es scheint mir so, wie es auch den inneren Zustand Lot so auf den Punkt gebracht hat, am Schluss wohnt Lot da in der Umgebung, doch auf dem Bergland. Von Zoar ging er dann hinauf, steht in Vers 30, in das Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Und was passiert dann? Die beiden Töchter machen sich Gedanken, wie es wohl um ihre Zukunft bestellt wäre und dass sie keine Nachkommen hätten. Und sie betrügen ihren Vater, sie machen ihn besoffen, sie haben Geschlechtsverkehr mit ihm, Inzest, und sie bekommen 2 Kinder, Moab und Ammon. Beide Namen ganz bewusst gewählt, im Sinne, die sind von unserem eigenen Vater. Und so endet die Geschichte Lots. Kann man sagen, ja, verrückt, was erzählst du uns heute für Geschichten? Genau diejenigen, die im Gotteswort stehen, sehr realistisch. Die Namenswahl, die war ganz bewusst von diesen Töchtern. Ich glaube, die haben ja den Namen gegeben, das ist ein Kind von meinem Vater. So, das lauten die Namen. Einige Ausleger haben vermutet, das könnte sein, dass es damals noch nicht so klar war, dass man keinen Inzest betrieben hätte. Nee, das ist nicht so. Aber wir wissen auch aus antiken Dokumenten, dass Inzest auch unter den Landesbevölkerung damals absolutes nicht nur No-Go galt, sondern verboten war. Also ein bewusstes Handeln gegen Gottes Gebote und auch interessanterweise ein Handeln sowie eine Retour, das sagen wir in der Schweiz, eine Retourkutsche, also eine Rache, für, so könnte man sehen, für das, was der Vater ihnen angedroht hatte. Er hatte gedroht, die Töchter freizugeben für diese Bevölkerung und jetzt am Schluss kommt das auf ihn zurück. Und sie werden schwanger von ihm und er bekommt zwei Kinder. So endet die Geschichte von Lot. Also, ich rekapituliere. Ein Kompromiss fängt ganz früh an, sehr oft als Mitläufer. Wo ich gar nicht so genau sagen kann, warum gehe ich mit. Es gibt Weichenstellungen in einem Kompromiss, die sind sehr wichtig. Gott wird dich, er wird mich vor Entscheidungen stellen. Und dann kommt hoch, was wirklich in unseren Herzen ist. Und die Folgen sollen wir bedenken von Lot. Gott sei Dank, dass die Botschaft der Bibel, der Heiligen Schrift, nicht hier endet und ich auch nicht so ende heute Morgen mit Ihnen. Ich möchte gerne jetzt vier Bereiche anschauen, wo wir selber zu faulen Kompromissen neigen und das etwas näher noch an uns herantragen. Wo sind wir selber, ich schließe mich ein, bereit, falsche Kompromisse oder zu schnell bereit, falsche Kompromisse einzugehen? Wo sind wir bereit, uns auf etwas harmlos Scheinendes einzulassen, was aber doch langfristig unschöne Konsequenzen hat? Der erste Bereich für Kompromisse ist der Entscheid, den Sonntag vom Montag zu trennen. Ich sage es nochmals. Das erste Feld für Kompromisse ist der Entscheid, den Sonntag vom Montag zu trennen. Der Gesellschaftskritiker Oskines sagt, dafür ist unsere Zeit ganz denkbar gut geeignet, den Sonntag, was wir hier machen, vom Montag zu trennen. Zum Beispiel, wir haben ganz verschiedene Lebensbereiche. Also wenn der Haniel an der Arbeit ist, dann hat er dieses Gesicht. Wenn der Haniel zu Hause ist, dann zeigt er dieses Gesicht. Wenn der Haniel im Urlaub ist, wo niemand sieht, dann hat er dieses Gesicht. Wenn der Haniel in der Gemeinde ist, dann hat er dieses Gesicht. Wenn er auf der Weiterbildung ist, nochmals ein anderes. Und jetzt kommt es noch hinzu, es wird so komplex. Wenn wir im Netz sind, haben wir nochmals ein anderes, zeigen wir nochmals mit unseren Fotos und Statements nochmals ein anderes Gesicht. Unsere Zeit lädt uns dazu ein, Kompromisse einzugehen, den Sonntag vom Montag zu trennen. In ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Zu Hause sieht mich ja niemand. Hier in der Gemeinde fahre ich hier in die Industriezone im Netz. Und diese Kompromiss anzugehen, kein einheitliches Leben vor Gott zu leben. Dazu lädt uns diese Zeit ein. Und das ist eine große Gefahr eines Kompromisses, der sehr harmlos aussieht. Warum harmlos? Weil wir nach allen Seiten das Gesicht wahren können. Aber Gott sieht das wohl. Das erste Feld für einen Kompromiss, für einen Unguten ist der Entscheid, den Sonntag vom Montag zu trennen. Der zweite Bereich ist es, vielleicht staunen Sie jetzt, was ich sage, aber ich glaube, es ist wirklich so, den Geist vom Körper zu trennen. Was meine ich damit? Den Geist vom Körper zu trennen. Unsere Zeit lädt uns dazu ein, das, was wirklich fühlbar, wirklich da ist, körperlich abzutrennen vom Geist. Ja, wie denn? Mit diesem Gerät hier können wir das abtrennen. Die virtuelle Welt, die findet da in Gedanken statt. Und wir denken manchmal, das, was hier oben stattfindet, in der virtuellen Welt, das können wir sehr fein säuberlich trennen von unserem Körper. Ja, denkst du, das geht nicht. Gott hat beides zusammen als Einheit geschaffen. Und es ist ein fauler Kompromiss zu denken, was ich im Netz mache, was ich in der virtuellen Welt darstelle. Es gibt viele Themen dazu. Ich habe eine App veröffentlicht zu diesem Thema. Ich wachte auf und griff zum Smartphone. Da gibt es viel mehr zu dieser Trennung zwischen Geist und Körper. Wenn wir das voneinander trennen, dann gehen wir einen faulen Kompromiss ein, weil Gott trennt es nicht, sondern es ist ein. Es gehört zusammen, unser Geist und unser Körper. Was ich im Stillen vor dem PC oder am Smartphone treibe, wird sich auf das, was ich körperlich tue und erlebe und bin, enorm auswirken, weil Denken und Handeln, Geist und Körper zusammengehören. Drittes Feld für faule Kompromisse ist der Entscheid, Öffentliches vom Privaten zu trennen. Ich hebe das heraus, weil es unsere Zeit uns folgendes Konzept anbietet. Sie sagt, Glaube, das gehört ins stille Kämmerlein, das gehört ins Herz, das gehört ins Innere. Und alles, das ist alles gut, solange du das im Inneren und still und für dich privat machst. Und was öffentlich ist, das ist eine andere Welt. Öffentlich heißt zum Beispiel alles, was Ausbildung anbetrifft, alles, was heute auch Erziehung betrifft oder was alles, was mit Zahlen, mit Fakten zu tun hat, das ist öffentlich. Und alles, was mit Glauben zu tun hat, das ist privat. Da wird es schön auch getrennt. Und solange du die beiden Dinge schön auseinanderhältst, ist alles gut. Daraus kann sich die Mentalität entwickeln, privat glaube ich und öffentlich schweige ich oder passe mich an. Das ist fatal. Das ist ein fataler Kompromiss, weil unser Glaube nicht von diesem öffentlichen Bereich getrennt werden kann. Es gibt nur ein Leben, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt nur eine Wirklichkeit, in der wir stehen, in jedem Bereich unseres Lebens und das vom Glauben durchdrungen werden. Darum ist dieser Kompromiss fatal. Zum Teil überschneiden sich diese vier Felder, aber ich möchte es herausheben, dass das erste ist, den Sonntag vom Montag zu trennen. Das zweite ist, den Geist vom Körper zu trennen. Das dritte ist, den öffentlich und privat zu trennen. Und das vierte Feld ist der Entscheid, Innen- und Außenkontakte zu unterscheiden. Was meine ich damit? Es gibt eine ganz eindrückliche Passage, ich möchte einen kurzen Ausschnitt daraus noch vorlesen, aus der Pilgerreise von John Bunyan, wo er von einem Menschen spricht, der innen nicht das war, was er außen war. Er sagt von diesem Gefährten, er spricht zwar von Gebet, von Buße, von Glauben oder von Wiedergeburt, aber er weiß auch nur davon zu sprechen. Ich bin in seiner Familie gewesen und habe ihn sowohl daheim als draußen beobachtet. Daher bin ich überzeugt, dass ich Wahrheit von ihm rede. Sein Haus ist gerade so ohne Gottesfurcht, wie das weiße Ei ohne Geschmack ist. Da ist kein Gebet, kein Zeichen von Buße. Ja, ein unvernünftiges Tier dient in seiner Art Gott besser als er. Er ist ein Schandfleck und eine Schmach für das Christentum, eine Anstoß für alle, die ihn kennen. Durch ihn kommt's, dass in dem ganzen Stadtteil, wo er wohnt, kaum noch ein gutes Wort gehört wird. Darum haben die Leute, die ihn kennen, auf ihn das Sprichwort gemacht, und jetzt kommt's, ein Teufel im Haus und ein Heiliger draußen. Ein Teufel im Haus und ein Heiliger draußen. Immer wenn ich diese Stelle in Pilgerreise lege, durchfährt's mich kalt, weil ich bin da gefragt. Ich bin gefragt. Nein, ich bin auf Christus geworfen. Nicht ein Heiliger zu sein draußen und ein Teufel im Haus. Also, hier vier Felder für Kompromisse. Der Entscheid, Sonntag vom Montag zu trennen. Der Entscheid, den Geist vom Körper zu trennen, vor allem durch diese virtuelle Welt. Der Entscheid, öffentlich vom Privaten abzutrennen. Und der Entscheid, Innen- und Außenkontakte zu unterscheiden. Nach innen ein Teufel, nach außen ein Heiliger. Ja, auch das ist noch nicht das Ende der Predigt. Ich komme jetzt zum Ende der Predigt. Das alles wirft uns auf Christus. Ich habe einzelne Ausleger durchgelesen und es hat mich so getröstet, dass immer wieder Ausleger darauf hingewiesen haben, dass Lot gerecht war. Dreimal haben wir es gelesen. Lot war ein Gerechter. Und weshalb war er gerecht? Kannst du sagen, ja, aber eine solche Lebensbilanz in einer dunklen, miefigen Höhle zu enden, mit Inzest. Also Lot, ein Gerechter, hallo, bitteschön. Genau das war er. Und weshalb war er ein Gerechter? Weil Christus ihn gerecht machte. Und ich möchte gerne zum Schluss drei Dinge nennen, was Christus anders machte. Christus hat sich abgemüht und nicht seine Seele gequält durch Kompromisse. Ich kann das nicht mehr jetzt im Detail schildern, aber im Jesaja wird vom Gottesknecht gesagt, dass er sagte, vergeblich habe ich meine Kraft abgemüht. Lot hätte das nicht gesagt. Er hat gesagt, erfolgreich habe ich meine Performance verdoppelt. Hat er auch. Ein riesiger Aufstieg gemacht. Christus hat gesagt, vergeblich habe ich meine Kraft abgemüht. Und im nächsten Vers heißt, nein, nein, es war nicht vergeblich, sondern du wirst zum Licht werden für alle Völker. Das ist das Paradoxon von Christus. Das ist das Gegenbild von Lot. Er hat sich nicht durch einen Kompromiss abgehalten, sondern er hat sich abgemüht, besser als seine Seele täglich zu quälen. Das Zweite, was Christus gemacht hat, er sagt, dieser Gottesknecht sagt, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er hat Schmach und Speichel in Kauf genommen und sich nicht angepasst. Keinen Kompromiss ist er eingegangen. Und es steht auch vom Gottesknecht drittens noch, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann von Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem er das Angesicht verbergt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Christus hat nicht nur seine sich abgemüht, er hat nicht nur Schmach und Speichel, diese Schande, die Lot so fürchtete, erduldet und erachtet, sondern er hat auch Er ging ganz bewusst als einer, der nicht von ihnen war. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Und eigentlich ist das ja genau das Bild, was Lot auch am Schluss abgab. Er war am Schluss ein Verachteter und Verlassener. Durch seinen Kompromiss. Christus nahm es in Kauf, für uns ein Verachteter und Verlassener zu werden. Und deshalb konnte Petrus am Schluss seines Lebens sagen, dass Lot ein Gerechter war und seine gerechte Seele plagte. Wir können ihm äußerst dankbar sein, dass er keinen faulen, kurzfristigen Kompromiss eingegangen ist, wegen dem wichtigeren Gut, wegen dem Übergeordneten, was Lot auch völlig aus den Augen verloren hatte, hat Christus in vollkommener Form gehabt. Er hat den Blick aufs lange Ziel nie verloren. Und wir können ihm dankbar sein. Ich möchte zwei Dinge sagen zum Schluss. Erstens, wenn Sie Christus noch nicht kennen, das heißt, wenn Sie unterwegs sind, dann wird es nicht genügen, einfach mitzugehen wie Lot. Sie können das ganze Leben mitgehen in Gottesdienste zum Beispiel, aber das Entscheidende ist nicht passiert. Das Entscheidende ist nicht Ihre Sozialisierung, nicht, dass Sie in den Gottesdienst kommen. Das Entscheidende ist, dass Sie Christus, den Gerechten, sich zu ihm flüchten und bei ihm ihren wahren Schutz suchen, sonst sind sie schutzlos ihren eigenen Gedanken und Empfindungen ausgeliefert. Und wenn Sie ihn kennen, dann kann ich Ihnen eine ganz gute Botschaft geben. Aus Genes hat das auch gesagt, der Gesellschaftskritiker, den ich vorher erwähnt hatte, das Christentum ist die einzige, und Christus selbst bietet es uns an, die einzige Religion, die einzige, das einzige Fundament, wo wir Buße tun können. Jederzeit, wo wir nicht ein gutes Gesicht wahren müssen vor anderen, wo wir nicht einfach nach allen Seiten gut dastehen müssen, sondern wir auf die Knie gehen können. Und ich rufe Sie auf, wenn Sie in einem Kompromiss leben, gehen Sie auf die Knie. Das Christentum, Christus wird, hat die Schande getragen, er wird meine Schande bedecken. Und das ist unsere Zuversicht. Und in dieser Zuversicht, dass der Christus, der Gerechte, auch Sie bedecken wird und Ihre Schande, kann ich Ihnen nur zurufen, kehren Sie um zu ihm, flüchten Sie sich zu Christus, dem Gerechten. Amen.